Ja, herzlich willkommen zum neuen Sustainable Podcast. Heute mit Simone vom Ökodorf Siebenlenden. Hallo Simone.
Hallo, ich freue mich, bei euch eingeladen zu sein.
Simone, magst du uns erzählen, was ist Siebenlinden denn eigentlich?
Siebenlinden ist ein Ökodorf und eine Gemeinschaft. Wir sind hier 150 Menschen in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Und wir sind eigentlich ein großes Langzeitexperiment. Wir sind seit 1997 hier an einem Platz, wo wir ein nachhaltiges Leben aufbauen.
Das heißt also 97, also jetzt müssen wir gerade mal zurückrechnen, 97, das heißt, es gibt Menschen, die schon seit 97 unter Umständen auch bei euch leben.
Ja, einige haben es so lange ausgehalten. Ich selber bin erst seit 21 Jahren hier. Und die Gruppe, die das damals gegründet hat, das waren zwei Hände voll Menschen, die einen ganz großen Idealismus hatten, die ganz doll in sich den Ruf gespürt haben, hey, es ist 5 vor 12 in ökologischer Hinsicht. Wir müssen jetzt etwas tun, was mehr ist als nur politische Kampagnen machen. Wir müssen ein Beispiel schaffen, dass nachhaltiges Leben mit einem kleinen ökologischen Fußabdruck möglich ist. Und dazu brauchen wir unbedingt dieses Element Gemeinschaft. Also nachhaltig leben alleine ist sicherlich ein Versuch wert, aber wir haben immer wieder festgestellt, zusammen ist es einfach reizvoller und erfolgreicher.
Da seid ihr ja vielen dann schon erheblich voraus gewesen, wenn ihr 97 schon begonnen habt und gesagt habt, es sei 5 vor 12, was ja dann später oder viele erst später gemerkt haben und auch wahrscheinlich zu spät. 97, also das war ja irgendwie schon noch gefühlt eine ganz andere Zeit eben auch so. Das hat ja wahrscheinlich dann viele noch gar nicht so interessiert. Wenn ich jetzt so zurück überlege, zurückdenke, damals 97, da gab es gefühlt drei Sorten Tofu praktisch im Naturkostladen. Und es gab auch noch nicht solche Ketten, die ich jetzt nicht nennen werde, die es jetzt heutzutage gibt, die dann Bio-Lebensmittel verkaufen. Wie habt ihr das gemacht? Also wie ist einfach mal so ganz elementar. Wie habt ihr denn Lebensmittel bekommen? Habt ihr die Lebensmittel schon damals selbst dann hergestellt beispielsweise? Habt ihr da wirklich vieles selbst gemacht? Oder gab es damals schon die Möglichkeit, sowas zu kaufen? Außer im Naturkostladen?
Also Selbstversorgung und der Garten, die Gärtnerei, das waren eine der ersten Ansätze und Projekte hier natürlich. Es gab auch schon einen Lebensmittel-Bio-Großhandel, wo wir das zugekauft haben, was es eben nicht im eigenen Garten gibt. Und du hast recht, in der Zeit damals, da waren wir auf jeden Fall eher ja, Exoten, das Wort Nachhaltigkeit war auch teilweise noch negativ besetzt oder eben auch gar nicht bekannt. Und es ging ja schon ein paar Jahre vorher los. Also die Planungsphase war durchaus mehrjährig, bevor der Platz hier gefunden wurde in Sachsen-Anhalt in der Altmark und das Land gekauft werden konnte. Eigentlich war es auch die Nachwendezeit und die hat uns wahrscheinlich auch zugespielt, weil damals in den ja damals neuen Bundesländern auch so eine Aufbruchsstimmung war. Die Menschen haben gemerkt, wir haben hier Freiräume, um etwas Neues zu schaffen. Es ist ein System weggebrochen und dadurch kam wohl auch der Mut von der Gemeinde Beetzendorf, dem Ortsteil Poppau, uns hier ja, einzuladen. Es wurde angefragt und es kam die Zustimmung von den entsprechenden Gremien und aus der Bevölkerung. Und sonst hätten wir uns hier auch nicht ansiedeln wollen, ne, wenn da nur Widerstand und Kontra gewesen wäre.
Aber du sagst es ja, also ihr habt da wirklich eine mehrjährige Planungsphase gehabt. Das ist ja dann auch tatsächlich mit viel Zeitaufwand verbunden. Wie viele Menschen haben denn gleich am Anfang losgelegt? Also wie viele Menschen waren denn am Anfang dabei oder waren in diesen Planungsprozess auch sozusagen involviert, die das dann sozusagen begonnen haben?
Naja, da ich da selber noch nicht dabei war, kann ich jetzt nur aus der mündlich überlieferten Geschichtenkiste meiner Mitbewohnerinnen erzählen. Es war ein bundesweiter Verein gleich gegründet worden, der Freundeskreis Ökodorf e.V. Und dann haben die tatsächlich gar nicht zuerst das Gelände hier gekauft, sondern sie haben 25 Kilometer von hier entfernt erstmal einen kleinen Hof gekauft in Großschüden. Und dort hat man schon mal zusammengelebt und so ein Pilotprojekt gestartet. Und erstaunlicherweise kam dabei heraus, die ökologischen Bedingungen herzustellen, dass ein nachhaltiges Leben möglich ist. Das ist so die eine Sache. Das ist eine Herausforderung, aber vielleicht sogar die kleinere. Die größte Herausforderung ist das Zwischenmenschliche. Und das wissen wir von Projekten aller Art. Das gilt nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit. Letztendlich menschelt es überall. Und das haben die ganz schnell gemerkt damals in dem Vorläuferprojekt und auch darauf reagiert. Also sie haben sich sehr schnell Expertise geholt und Methoden angeeignet, wie Gruppen eben gut zusammenwachsen können, wie Konflikte bearbeitet werden können, was wir tun können, damit vielleicht Konflikte auch gar nicht erst so hochkochen und wie wir lernen können, dass wir total unterschiedliche Menschen sind, die alle eine gute Intention haben und dann doch immer wieder zusammenrasseln. Und so hat es gleich am Anfang die Erweiterung gegeben, es soll nicht nur eine ökologische Modellsiedlung werden, sondern es muss eine sozialökologische Modellsiedlung werden, damit das Ganze überhaupt eine Chance hat. Ja, und dann sind die ersten tatsächlich nach Siebenlinden hier gezogen, als das Gelände gekauft wurde. Es sind aber auch viele nicht hierher gezogen. Die sind teilweise heute noch in Großschüden und hier im Umfeld geblieben, denn es war schon ein mutiges Projekt. Also hier müsst ihr euch vorstellen, es gab einfach nur einen Resthof, der in baulich ganz schlechtem Zustand war und drumherum riesige Felder und einen Kiefernforst, sodass, also es war, ich habe mir das hier selber am Anfang angeguckt, als sie das Gelände gekauft haben und ich noch nicht zur Gruppe gehörte und ich bin wirklich ziemlich auf dem Absatz wieder raus, weil komplette Überforderung bei mir.
Ja, also der Aufwand scheint ja dann auch riesig gewesen zu sein. Und das heißt ja auch viele, viele helfende Hände, die du da brauchst, eben auch so. Und du hast es ja jetzt ganz richtig gesagt, denn, dass es dich dann vielleicht erstmal so ein bisschen abgeschreckt hat, auch weil du gesehen hast, was alles dann zu machen ist. Aber wie können wir uns das vorstellen? Also wie können sich sozusagen unsere Zuhörer das auch vorstellen? Ihr habt dann also erst den Hof gehabt und dann habt ihr später praktisch gesagt, also wir brauchen anderes Gelände, was wir sozusagen dann besser nutzen können, haben schon die Erfahrungswerte jetzt von dem Hof. Und womit ging es denn los? Also wie ist denn sozusagen das Dorf dann entstanden? Also was war, gab es ein erstes Gebäude zum Beispiel oder so? Oder davon ging dann alles aus? Oder was war so der erste Schritt vielleicht auch für das Dorf?
Genau, es wurden, ich glaube, ungefähr 70, 80 Hektar Land damals gekauft. Heute haben wir 120 Hektar. Und auf diesem Gelände stand eben dieser ja halb verfallene Resthof. Davon ausgehend hat man dann neue Häuser gebaut. Zuerst wurde der Resthof saniert, im ökologischen Sinne so eine Altbausanierung mit guter Dämmung, sodass man schon mal ein gemeinschaftliches Zentrum hatte. Die Menschen wohnten in Bauwagen da drumherum und man schuf sich erstmal überhaupt eine gemeinsame Küche und Gemeinschaftsräumlichkeiten. Und dann kam nach einigen Monaten auch die Nachricht, dass der Bebauungsplan bewilligt war. Wir haben hier 6 Hektar Bauland, also von den mittlerweile 120 Hektar. Und auf diesem Kerngebiet wurde die Möglichkeit rechtlich geschaffen, hier Neubauten zu erstellen, was ziemlich einzigartig ist, weil eigentlich kannst du in Deutschland keine neuen Bebauungsgebiete ausweisen. Zum Glück muss man ja sagen. Ja, und dann war die Frage, wie bauen wir denn hier? Und man kam ziemlich schnell auf die revolutionäre Idee, den Strohballen-Lehmbau, der damals auch in den USA schon so ein bisschen Vorlauf hatte, hierher zu holen und weiterzuentwickeln. Da hat man auch rechtlich, baurechtlich hier Pionierarbeit geleistet, Stroh als Baustoff. Und ich mache das mal ganz plastisch, wie man sich das vorstellen muss. Weil ich glaube, die Leute haben immer irgendwie so Heuhaufen oder so im Kopf, in denen wir hausen. Es ist aber folgendermaßen, ich beschreibe das mal. Man erstellt zuerst ein Holzständerwerk, wie man das vom Fachwerk kennt. In diese offenen Gefache werden festgepresste Strohballen eingebaut. Also die sind schon komprimiert, haben eine höhere Dichte als der normale Strohballen vom Acker. Und diesen Strohballen, die presst man dann in diese Gefache, sodass die richtig fest sitzen. Und dann ist die Frage ja Brandschutz, also das Ganze kann nicht so bleiben. Es wird mit Lehm verputzt. Also es wird alles dicht mit Lehmputzschichten eingepackt. Da müssten wir auch Brandschutztests und so weiter machen. Und diese ganze Mischung hat einfach ganz große Vorteile. Und das war, glaube ich, ein Meilenstein am Anfang in Siebenlinden, dass eine Möglichkeit geschaffen wurde, Ökohäuser mit viel Eigenleistung und den Handwerkenden vor Ort zu bauen. Der Garten, den habe ich schon erwähnt, das war eine ganz große erste Innovation. Und natürlich den Kiefernforst zu einem Wald umzubauen, der mehr Biodiversität hat.
Du hast gerade gesagt, dass ihr viele Eigenleistungen erschaffen habt oder gemacht habt. Arbeitet ihr alle innerhalb der Gemeinschaft oder auch extern außerhalb? Und wie viel arbeitet ihr so in der Woche, vielleicht auch an der Gemeinschaft? Wie viel versucht ihr da mitzuhelfen? Weil das wird ja auch ziemlich viel Zeit wahrscheinlich in Anspruch nehmen, die Fläche.
Also am Anfang, die ersten Leute haben die ersten Jahre einfach ihre ganze komplette Arbeit hier reingeschmissen, von Ersparnissen gelebt oder waren arbeitslos offiziell. Und heute ist das natürlich alles viel spezialisierter. Die Menschen sind hier angestellt in Siebenlinden. Wir haben verschiedene Organisationen, Vereine, eine GmbH, zwei Genossenschaften, sodass auch Teilzeitstellen hier geschaffen wurden. Und es ist eine Grundidee, dass das Leben und das Arbeiten wieder auf dem Dorf stattfindet. Also wir hatten nicht die Absicht, wieder ein neues Pendlerdorf zu gründen, wo alle nach VW pendeln, so wie es leider hier in vielen altmärkischen Dörfern ist, die tagsüber ganz ausgestorben sind. Und bei uns arbeiten eigentlich, würde ich sagen, regelmäßig so 45, 50 Menschen in diesen Anstellungen bei unseren Organisationen. Die arbeiten, die bauen Häuser, die kochen. Es gibt bei uns jeden Tag zweimal wunderbare, warme Mahlzeiten mit Gemüse aus dem Garten. Die Gärtnerei hat Angestellte. Der Waldbereich, wo wir unser Brennholz auch gewinnen, hat Angestellte. Dann haben wir einen Waldkindergarten. Und einen großen Bildungsbereich. Also der Bildungsbereich ist immer mehr gewachsen, die Öffentlichkeitsarbeit, sodass wir eben auf einem bescheidenen Level mit kleinen Stundenlöhnen hier viele Menschen so zwischen, ja, die Anstellungen sind so zwischen 15 und 30 Stunden, würde ich sagen, erstmal so ein Grundeinkommen sozusagen geschaffen haben. Kurze Wege zur Arbeit ist natürlich auch unser Motto. Dadurch brauchen wir viel weniger Autos, weil, also ich arbeite hier im Büro des Bildungsbereiches. Ich gehe einfach aus dem Haus und bin zu Fuß in meinem Büro. Als meine Kinder klein waren, die wussten immer, wo ich bin, die konnten mich erreichen. Also es ist eine sehr organische Form der Erwerbsarbeit. Und dann kommt halt ein riesen Haufen Ehrenamt dazu, was du hier alles machen kannst. Und Pflichtstunden in den Haushaltsdiensten. Also hier ist es wie überall. Die Leute haben nicht so die Riesenmotivation, stundenlang zu putzen. Und deswegen gibt's da auch noch so einen Pflichtbereich, wo wir unsere Gemeinschaftsräumlichkeiten und unsere gemeinsame Essensversorgung fit halten.
Du hast das jetzt schon mal angesprochen, du hast auch Kinder und die waren dann sozusagen auch im Waldkindergarten jetzt wahrscheinlich bei euch, würde ich fast vermuten. Wie ist das mit Kindern denn auch so? Weil das ist ja sozusagen so ein ganz anderer Aspekt praktisch. Wie ist das? Also wie ist das mit dem Schulsystem und so weiter? Das ist ja wahrscheinlich auch von Bundesland zu Bundesland wieder so ein bisschen unterschiedlich, aber kannst du das beschreiben? Also wie war das dann? Also mit dem Waldkindergarten? Waren die in dem Waldkindergarten deine Kinder und gehen die jetzt zur Schule? Und wie geht das dann eigentlich, so doof gefragt?
Ja, also meine Kids sind jetzt schon ein bisschen älter. Die sind 13, 16, 19 und 22 und sind hier geboren. Bis auf den ersten, da war ein Jahr, als wir kamen, und waren alle im Waldkindergarten. Und Siebenlinden hatte den ersten Waldkindergarten Sachsen-Anhalts damals gegründet. Heute gibt es zum Glück mehr Waldkindergärten. Die sind auch super vernetzt und entwickeln sich immer weiter. Und den gibt es bis heute. Der ist sehr gefragt hier auch in der Umgebung. Und es ist wirklich, also ich sag mal, Kindheit bis 6, 7 Jahren in Siebenlinden ist, glaube ich, ein Traum. Du hast hier ein autofreies Gelände. Du kennst alle Menschen. Wenn du Kind bist, kannst du jeden hier ansprechen und weißt, dir wird geholfen, wenn du irgendwas brauchst, oder die helfen dir, deine Eltern zu finden, wenn du gerade nicht weißt, wo die sind. Das ist ein richtig, richtig schönes Aufwachsen erstmal. Und wir wissen ja, dass die ersten Jahre der Kindheit einfach auch ganz entscheidend sind, auch für so ein Urvertrauen irgendwie auszubilden. Und dann gibt's bei uns aber schon den Bruch zur Schule hin. Also uns ist nicht gelungen, hier eine eigene Schule vor Ort zu gründen. Und dann differenziert sich das auch so ein bisschen. Einige Kinder gehen in staatliche Schulen in der Region, andere fahren mit einer Fahrgemeinschaft. Mit meinem Mann, der ist Lehrer in der freien Schule in Depekolk, fahren dorthin. Ja, und dann beginnt, also für viele Ökodorfkinder ist es tatsächlich ein ganz doller Umbruch, diese Schule. Also mein Sohn sagt immer, der Älteste, ich wusste, Mama, gar nicht, dass ich in einem Ökodorf bin und dass andere Menschen nicht in Ökodörfern wohnen. Und das musste er erstmal für sich so rausfinden, obwohl wir natürlich auch immer mal zum Beispiel die Großeltern in Städten besucht haben oder auf Reisen waren, aber das ist bei ihm gar nicht so anscheinend angekommen. Das war ein ganz schöner Schock dann in der ersten Klasse. Diese Themen, die dann auf die Kinder auch zukommen, von was habe ich für Klamotten, was ist auf meinem Schulbrot drauf, ich habe kein Handy und ja. Aber irgendwie, wenn du eine gute Grundlage hast, meistern die das schon alle irgendwie. Und dann machen die eigentlich normalerweise eine ganz normale Schullaufbahn und gehen die meisten dann zur Ausbildung weg, weil wir hier kaum Ausbildungsplätze vor Ort haben oder natürlich auch keine erreichbare Uni.
Ich erinnere mich fast an so eine Halle. Ich schaue viele Dokus mit unserem kleineren Sohn, der gerne Naturdokus anschaut über die Ostsee und Nordsee. Und da gab es vor kurzem, hatte ich das gesehen, über eine Halle in der Nordsee. Und da ging es eben auch darum, dass dann eine Familie mit vielen Kindern eben auch sagte, die hatten nämlich 5, 6 Kinder, dass klar ist, die sind immer auf der Halle. Aber es gibt diesen Bruch, der wird auf jeden Fall kommen, das war auch klar, weil nur ein Kind kann den Hof übernehmen und alle anderen müssen sozusagen aufs Festland und werden eine Ausbildung machen auf dem Festland, hatten sogar so eine Mini-Schule, ich weiß natürlich wieder nicht, wie die Hallig hieß, aber eine Mini-Hallig mit einer Mini-Schule, wo dann praktisch alle dann in verschiedenen Altersklassen von einem Lehrer unterrichtet wurden, weiß gar nicht mehr, ob es das so gibt, weil diese Doku auch älter war, aber dann war klar, es gibt diesen Bruch. Die werden dann alle eines Tages weggehen müssen und nur eine Person bleibt dann sozusagen zurück und kann dann bleiben und alle anderen sind dann weg. Also erinnert mich so ein bisschen daran, aber das heißt schon, also die können ja auch zurückkehren. Das heißt, wenn sie die Ausbildung gemacht haben und sagen, ich bin ja da aufgewachsen und habe auch die Möglichkeiten, bei euch zu arbeiten, gibt es das auch, dass dann praktisch Kinder oder Jugendliche später, junge Erwachsene dann zurückkehren in euer Dorf?
Also es fängt erst so langsam an, weil die Ältesten, die hier geboren sind, sind ja eben gerade erst 26, 27 und so lange dauert in der Regel auch diese Orientierungs- und Ausbildungsphase. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass so gut wie alle, die hier aufgewachsen sind und die dann weggegangen sind, das sind auch bestimmt schon 30, die hier weggegangen sind, dass die alle so einen super Kontakt zu uns haben und dass die gerne kommen, dass die positive Erinnerungen haben an ihre Kindheit. Das finde ich immer wieder sehr, sehr bestärkend und ich sehe auch, dass das junge Menschen sind, die etwas in der Welt bewirken wollen, die etwas verändern wollen, wie auch immer, auf ihre ganz eigene Weise. Das sieht man teilweise schon an den Ausbildungen und Studiengängen, die die belegen. Unser ältester Sohn studiert jetzt nachhaltig wirtschaften und der zweite macht eine Ausbildung als Lehmofenbauer. Ja, und die ersten zwei sind jetzt dann mal zurückgekommen, weil diese Familiengründungsphase dann sie doch wieder total hierher gelockt hat, während die Großeltern hier leben. Und sie wissen eben ja selber, dass es für gerade kleine Kinder hier der Traum ist, dann lockt das schon. Und ich hoffe da drauf. Und es kommen aber auch andere junge Leute natürlich hierher. Wir haben immer Zuzug von jungen Familien oder auch von jungen Menschen vor der Familiengründungsphase. Ja, wir sind also immer jung geblieben. Es leben immer so ungefähr 35 bis 40 Kinder und Jugendliche bei uns von den 150 permanent hier wohnenden Menschen.
Wie läuft es denn ab, wenn man Teil eurer Gemeinschaft werden möchte? Also kann theoretisch jeder sich bewerben oder einfach vorbeikommen? Und genau, wie funktioniert es auch, dass die ja bei euch einziehen? Wie lange dauert so ein Prozess?
Ja, ich greife mal dieses, kann bei euch jeder vorbeikommen auf. Es gibt ein paar Events, wo man einfach vorbeikommen kann. Das sind zum Beispiel öffentliche Sonntagscafés für so einen Erstkontakt. Es darf auch gerne jeder Mensch hier spazieren gehen. Wir haben eine selbstleitende Führung auch. Ansonsten bei näherem Interesse haben wir Seminar- und Workshop-Angebote, wo wir wirklich Siebenlinden erklären, weil der Laden hier ist ganz schön komplex. Letztendlich läuft es darauf hinaus, wenn man hier Mitglied werden möchte, dass es eine Mitgliedschaft in unserer Genossenschaft ist, die Siedlungsgenossenschaft. Und bis dahin ist es aber ein langer Weg. Die lernen uns als Menschen kennen, die Zuzugsinteressierten. Und die lernen aber auch unsere Strukturen kennen. Dazu gehört auch das gemeinsame Entscheidungssystem. Ist das wirklich was für dich? Also wir hinterfragen auch viel die Interessierten, weil es gibt oft so eine Euphorie, gerade wenn du hier zum ersten Mal im Sommer herkommst. Es ist grün, es blüht, die Vögel zwitschern und nachts kriechen die Lurche hier über die Wege und wir müssen mit Taschenlampen gucken, dass wir nicht drauftreten, weil es bei uns so bezaubernd dunkel ist. Und also kannst du richtig ins Schwelgen kommen. Und dann kommt aber auch so ein bisschen der Reality-Check. Hey, was heißt es hier zu leben? Und das ist natürlich kein Kindergeburtstag hier, sondern es ist ein herausforderndes Gemeinschaftsleben mit total viel schönen Seiten und aber auch mit kleinen Challenges auf der persönlichen Ebene oder auch auf dieser Ebene von wirklich gemeinsamen Entscheidungen treffen. Wenn du immer für dich alleine gestanden hast vielleicht, dann ist es eine Frage, ob du das so möchtest und aushältst. Und das alles hinterfragen wir auch in diesen Workshops. Also die sind sehr reflektierend, mit sehr viel Feedback. Letztendlich, wer dann sich weiterhin interessiert, hat schon einige innere Auf- und Abs und Fragestellungen durchlebt, macht dann hier eine einjährige Probezeit. In dieser Probezeit hast du zwei PartInnen, also Menschen, die dich mögen und die dir beiseite stehen, sowohl für vielleicht persönliche Fragen oder sogar Krisen kann es auch mal geben, wenn man hierher zieht. Das ist alles, das ist ein großer Schritt, aber auch für alles Strukturelle, weil, wie gesagt, wir sind jetzt nicht gerade, also wir sind ein bisschen so ein typisch deutsches Projekt, auch sehr kompliziert teilweise in unseren ganzen detaillierten Feinheiten, wie wir das miteinander so aufgesetzt haben. Dann kommt die Genossenschaftsaufnahme, das ist dann eine Abstimmung aller Bewohnerinnen und Bewohner, ob die Aufnahme eben gewollt ist. Und dann ist es im Grunde eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit. Also wir würden niemanden wieder rausschmeißen, auch wenn die Person vielleicht ihre Meinung ändert oder schlechte Laune kriegt oder alt oder krank wird. Solange wir hier gut miteinander sein können, ist es dann für immer. Und natürlich darf jede und jeder auch wieder austreten. Aber wir würden eben niemanden rausschmeißen an sich. Deswegen prüfen wir das so lange.
Das klingt also richtig, richtig gut. Also es klingt sehr deutsch, aber das ist also gar nicht, es ist auch nicht böse gemeint. Es klingt irgendwie, es klingt also alles gut eben auch so, also es ist auch vernünftig, also dieses mit der Probezeit, ein Jahr und so weiter, würde ich für beide Seiten dann, das dann würde ich sich da Zeit zu lassen mit den Partnern, finde ich super. Aber ich würde gerne mal auf den Aspekt hinaus, weil du sagtest, also 30 Kinder sind so weggegangen, also die jetzt wahrscheinlich Jugendliche sind, junge Erwachsene. Das ist ja wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Die haben ja also jetzt auf Neudeutsch sehr viel Impact, also was sie sozusagen auch einbringen, weil sie natürlich sozusagen auch anders aufgewachsen sind, das auch mal so erlebt haben. Sind das auch für euch so ein bisschen so MultiplikatorInnen, die sozusagen das so einfach die Idee also von euch in die Welt hinaustragen und noch dazu dann vielleicht auch so Berufe, du hast das ja angedeutet bei deinen eigenen Kindern, dann Berufe ergreifen, die sozusagen auch die Welt auch ein bisschen besser machen. Habt ihr da viele so... Ich fände nur Englisch vor, Role Models, Rollenbilder. Ihr habt viele tolle Möglichkeiten, die dann sozusagen auch zu benennen. Also hast du die Idee oder hast du den Gedanken, dass sie das wirklich sozusagen nach draußen bringen und dann noch mehr von, also mehr anstecken, mehr andere Leute?
Ja, ich finde immer, Kinder sollten frei sein von den Vorstellungen ihrer Eltern, so frei wie möglich. Und das, was ich berichtet habe, das ist eigentlich nichts, was wir bewusst indizieren, sondern was einfach geschieht. Ich beobachte, wie diese Menschen sind. Und es gibt auch eine junge Frau, die lernt jetzt Friseuse in Hamburg zum Beispiel. Und das würde nie irgendjemand hier anzweifeln oder ja, also... Ich denke, Kinder brauchen Wurzeln und sie brauchen Freiheit und dieses Weggehen von Siebenlinden ist die komplette Freiheit, auch ein Wiederkommen ist die komplette Freiheit. Und das Stärkste, was sie aber alle sagen, was sie mitnehmen, sind ihre Kommunikationsfähigkeiten. Also die bemerken, wenn sie in der Welt da draußen unterwegs sind, dass sie ganz überdurchschnittlich, ganz natürlich gelernt haben, miteinander respektvoll zu sprechen, sich auch auszudrücken, zum Beispiel im emotionalen Bereich. Die können sagen, wie es denen geht. Und das hilft denen, also authentisch sagen, wie es ihnen selber geht. Und das hilft ihnen im Kontakt mit Menschen oder auch mit Organisationen ganz enorm. Und sie können vermitteln, Konflikte lösen, helfen. das würde ich mal so sagen, ist was, was sie unmittelbar in die Gesellschaft eigentlich die allermeisten mitnehmen und was wir ja gerade in den letzten Jahren merken, in dieser polarisierenden Phase, in der unsere Gesellschaft ist, dass wir das so dringend brauchen, ja.
Das ist ja schon mal nicht zu unterschätzen. Also es sind ja auch so Fähigkeiten. Also ich weil das habe ich vielleicht auch sehr missverständlich ausgedrückt mit meiner komplizierten Frage, aber auch diese sozialen Kompetenzen, also diese Fähigkeiten, die sozusagen in die Gesellschaft einzubringen und da sozusagen auch andere Leute praktisch dann irgendwie fitter zu machen und so. Und es spricht ja auch für euch, wenn die Menschen total unterschiedliche Berufe erlernen. Also wenn das jetzt praktisch dann eine Friseurin ist, die in Hamburg arbeitet, die spricht ja auch mit Menschen, die ist ja auch mit anderen praktisch dann zusammen und da wird wahrscheinlich auch mal das Gespräch machen, wo kommst du eigentlich her oder wo kommen sie her und sie erzählt das und so weiter und das ist ja nur positiv. Also ich finde das sehr, sehr positiv, gerade weil die Leute ja dann doch das machen, was sie gerne machen wollen und nicht irgendwie sagen, wir wollen alle zum Beispiel Landwirte werden oder Landwirtin. Das ist ja gerade das Gute. Was mich nochmal interessieren würde, das hattest du jetzt kurz so ein bisschen angesprochen, glaube ich, aber wie ist es denn mit so älteren Menschen, also wenn das wirklich, du hast es gesagt, also wenn die Menschen älter werden, aber wenn jetzt zum Beispiel, habt ihr sowas schon mal gehabt, so Pflege, also wie würde das laufen? Es gibt ja auch diese Tagespflege zum Beispiel, dass dann Menschen sozusagen in die Tagespflege gehen, also hingebracht werden, wieder abgeholt werden. Gibt es denn so ein Modell auch schon bei euch, dass Menschen, die wirklich älter sind, dass die vielleicht auch bei euch dann gepflegt werden? Gibt es da vielleicht sogar Stellen bei euch, Jobs?
Ja, da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Also wir haben den Anspruch und auch das positive Erleben, dass wir wirklich ein Ort sind von der Geburt bis zum Sterben. Also es gab hier schon viele Hausgeburten, aber auch Klinikgeburten. Wir können die Babys hier irgendwie begrüßen. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die eben in ihre letzte Lebensphase kommen. Also unsere älteste Mitbewohnerin hat gerade ihren 80. Geburtstag gefeiert. Und andere sind hier schon gestorben in den vielen Jahren natürlich. Und wir hatten natürlich Menschen, die gepflegt werden mussten. Und wir haben das jeweils bis jetzt ziemlich individuell gelöst. Also durch, wir nennen das dann Unterstützerkreise, die sich dann organisieren rund um den zu pflegenden Menschen, so lange wie es irgendwie geht, zu Hause. Und wir nehmen Pflegedienste dazu, die eben Basistätigkeiten machen. Und wir machen dann das drumherum, das Soziale, die Versorgung mit Essen und mit ja allem, was der Mensch so braucht. Und sind aber auf jeden Fall da auch immer wieder dran, darüber nachzudenken, ob wir dafür ein Haus bauen. Also wir haben eben keinen Altbaubestand mehr, sondern wenn wir so ein Projekt machen würden, zum Beispiel Wohnen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, dann wäre das wieder ein Neubau. Und das ist für uns schon ein ganz schön großer Projektklops, sage ich mal, den wir so ein bisschen vor uns her schieben und immer mal wieder angucken. Das wird aber, denke ich, etwas sein, was für uns noch ansteht. Und ja, es gehört zum Leben dazu und wir wollen das hier natürlich gerne mit reinnehmen. Und ältere Menschen generell sind die totale Bereicherung in der Gemeinschaft. Also wir haben so viele fitte Ältere, die einfach durch ihre Rente ganz toll sich hier einbringen können und eben viel reinschenken können auch in die Gemeinschaft.
Ihr trefft ja viele Entscheidungen gemeinsam. Vielleicht kannst du noch mal so kurz erklären, bei welchen Entscheidungen das zum Beispiel Thema für euch ist, dass ihr gemeinschaftlich die Entscheidung trefft. Du hattest jetzt gerade mit einem Neubau oder mit einem Bau nochmal von einem Gebäude angesprochen, aber gibt es auch kleinere Entscheidungen, die ihr gemeinschaftlich trefft oder wo ihr drüber diskutiert?
Also ich fange mal an bei dem Grundsatz, es sollten möglichst die Entscheidungen in der kleinstmöglichen Einheit getroffen werden. Also niemand redet mir rein, was ich ganz privat mache, wenn das niemand anders tangiert. Also ich entscheide für mich ganz viel selber. Dann wieder für die Einheit meiner Familie entscheiden wir. Und dann gibt es Entscheidungen, die eben andere tangieren. Und das kann zum Beispiel in unseren Arbeitsbereichen entschieden werden. Ja, also wenn bei mir im Bildungsbereich etwas ansteht, dann entscheiden das die Teams mit dem Vorstand zusammen. Da sind wir in so ein Rätesystem, nennen wir das, organisiert, das total transparent ist auf der Ebene. Und das sind so fachliche Gruppen, die gewählt wurden. Die haben Sitzungen und Tagesordnungen, Protokolle, also es ist alles super transparent. Aber es ist der Vorteil von allen anderen, die müssen da nicht mitreden. Also ich sehe das nicht als Ausschluss von mir selber. Ich kann den Garten gar nicht komplett verstehen, die Gärtnerei. Die sind hier so professionell, die versorgen uns zu 75% mit Gemüse, so viele Menschen. Keine Ahnung, oder was soll ich da mitreden? Ne? Ich finanziere das zwar mit als Genossin, ich bin die Kundin, indem wir natürlich die Lebensmittel gemeinsam nutzen. Aber die sollen das entscheiden. Die werden das so gut machen, wie sie das können. Und dann gibt es ganz große Entscheidungen, die für alle wichtig sind. Und da hattest du eben wirklich den richtigen Riecher mit dem Hausbau. Ne? Ein Haus soll halt hier für 100 Jahre stehen. Und da gibt es dann schon jedes Mal bei einem neuen Hausprojekt. Wir bauen ungefähr, also keine feste Regel, aber wir schaffen es ungefähr alle 2 Jahre einen Neubau zu erstellen. Und da gibt es dann schon Vollversammlungen, die auf diese ganz großen Brocken gucken. Oder wenn wir zum Beispiel unser Entscheidungssystem umstrukturieren, da muss eben natürlich auch die Vollversammlung, müssen ja auch alle mit einverstanden sein. Außerdem über Zuzug, also wer hier neu wirklich fest einsteigt, entscheiden wir alle. Und manchmal auch so, ja, über richtungsweisende Entscheidungen, wo die Menschen in den Fachgruppen merken, das gehört zwar in meinen Fachbereich, aber es ist doch so weitreichend, dass ich das mit allen besprechen möchte. Zum Beispiel eine Gartenerweiterung. Also wenn der Garten neue Flächen in Bewirtschaftung nimmt, dann ist das für die nächsten 10, 20 Jahre richtungsweisend. Und darüber sprechen wir dann eben alle. Und da ist eigentlich hier ein ganz gutes Gefühl. Wir freuen uns über alles, was effektiv in kleinen Einheiten entschieden wird. Und wichtig aber auch immer an den richtigen Stellen ins große Ganze reinzufragen. Das haben wir eigentlich ganz gut jetzt schon geübt. Manchmal geht's schief, dann gibt's halt Streit und Stress, dann müssen wir das klären und dann, ja, aufstehen, weiterlaufen und gut ist. Bisschen Konflikt, also ich glaube, so eine Konfliktfreudigkeit gehört ja auch dazu, dass nicht jeder Konflikt für dich dann Weltuntergang und Drama ist, sondern wir wissen alle, es wird Konflikte geben, weil das ist ganz normal, das gehört dazu. Wir werden in jedem Konflikt lernen, einerseits aus den Fehlern und auch fachlich, und wir werden lernen uns besser kennen. Also die Menschen, mit denen ich mich mal gut gestritten habe hier, die habe ich auch anders kennen und schätzen gelernt jetzt, ne?
Also es ist ja wirklich so eine Haltung im Aus, und ich glaube, das passt ganz ganz gut, dass ihr seid ja nun sehr erfahren darin, also praktisch in diesem Zusammenleben und in diesem Miteinander auskommen, miteinander vielleicht auch Konflikte dann sozusagen lösen und so weiter. Und das ist ja auch das Gute, du kannst ja nicht einfach weglaufen. Ne? Du kannst zwar vielleicht sauer sein auf deine Nachbarin, deinen Nachbarn oder so, aber du siehst die Person ja wahrscheinlich am nächsten Tag wieder oder die nächsten Tage und kannst da sowas auch besprechen und so. Und habt ihr dann, das war so ein bisschen angedeutet, aber habt ihr dann da auch so feste Regeln oder so, dass ihr sagt, okay, also bei Konflikten, also ich habe selbst Pädagogik studiert, dadurch habe ich das sehr oft irgendwie in diversen Seminaren gehabt und so, Vorlesungen, aber wie werden Konflikte besprochen? Habt ihr da auch so ein bisschen Hilfen dafür, beispielsweise, dass ihr sagt, okay, also wir orientieren uns daran, dass Konflikte so und so gelöst werden, oder geht es auch Richtung Mediation vielleicht, dass ihr sowas auch habt, oder dass ihr vielleicht MediatorInnen benennt oder so, Personen, die dann Konflikte auch lösen können, oder macht ihr das wirklich alles unter euch aus?
Ich würde mal die erste Stufe sagen, es ist bei uns, glaube ich, eine große Konfliktpräventionskultur schon mal da, weil wir versuchen, uns möglichst authentisch den anderen zu zeigen. Und vor einer Teamsitzung zum Beispiel sagen wir kurz, wie geht es mir? Wenn ich weiß, in einer Teamsitzung, meine Kollegin, ihre Mutter liegt im Krankenhaus, dann kann ich den ganzen Tag oder die nächste Woche mit dieser Person ja ganz anders einordnen und weiß, okay, da ist ganz viel Ballast gerade. Wir entlasten die mal ein bisschen. Und wenn da vielleicht mal ein unfreundliches Wort fällt oder eine unangenehme Situation, ich nehme es einfach nicht persönlich. Und das ist ein ganz großes Werkzeug, die Dinge nicht persönlich zu nehmen, weil oft haben sie gar nichts mit dir zu tun. Und je besser du die anderen kennst, desto mehr lernst du das. Also ich habe da auf jeden Fall eine Menge gelernt und das perlt dann an mir ab, aber nicht so eiskalt, sondern ich habe dann eher Mitgefühl und denke mir so, wow, ja, da ist gerade große Belastung halt. Wenn es dann aber mal zu einer Meinungsverschiedenheit oder auch ja vielleicht zu einem aufgeladenen Zustand kommt, dann sprechen wir uns meistens ziemlich schnell darauf an und versuchen erstmal in einem Gespräch zu zweit das zu klären. Oft sind es ja 2 Leute, vielleicht auch 3. Und sollte das nicht gelingen, dann holen wir eine Mitbewohnerin, einen Mitbewohner dazu, weil viele haben hier so ein bisschen Moderationstools und können einfach das Gespräch entschleunigen. Mit ganz einfachen Mitteln kann eigentlich, das ist eigentlich so ein Selbsthilfeakt, ja, der kann in jedem Kollegium auch stattfinden, dass jemand Unbeteiligtes einfach ein bisschen dabei sitzt, das entspannt die ganze Sache und schon hat es sich geklärt. Und nur wenn das alles wirklich nicht greift, was sehr selten der Fall ist, dann holen wir uns auch mal eine Mediation von außen ran. Ja, Oder wir machen auch Teamsupervisionen regelmäßig. Natürlich, sowas ist ja auch ganz üblich. Und wie gesagt, also wenn man da bereit ist, ein bisschen Zeit reinzustecken und das Drama rausnimmt aus der Tatsache oder dieses Bild, es darf halt keine Konflikte geben, nur dann ist es gut, dann lässt sich das auch ganz gut integrieren.
Super, also das war ja auch so ein Stichwort, also das ja auch regelmäßig Supervision zum Beispiel macht und so weiter, gefällt mir sehr gut. Also kenne ich auch, finde ich auch gut eben auch so und finde einfach das total wichtig, eben auch so an sowas zu denken. Und wundert mich immer wieder, dass das in vielen Firmen gar nicht so gemacht wurde oder gemacht wird. Also ich habe bei einer Firma mal gearbeitet, da war das Gang und Gäbe, da hast du sozusagen eine Einzelsupervision gehabt, aber hast ein Budget dafür gehabt. Also das heißt, du musstest das nicht nutzen, aber konntest dir selbst eine Person suchen, die dann sozusagen mit dir eine Supervision durchführt. Habe ich auch gern genutzt, aber wusste auch, dass nicht alle Kolleginnen das sozusagen nutzen, obwohl sie das Budget dafür hatten. Aber das ist natürlich...
Vielleicht nochmal als kurze Ergänzung. Mhm. Also wir machen das auch auf gesamtgemeinschaftlicher Ebene. Also wir haben mindestens 3-mal im Jahr Treffen, wo wir uns alle als Gemeinschaft für mehrere Tage zusammensetzen. 1-mal 7 Tage und 2-mal 3 bis 4 Tage. Und die sind meistens auch von außen begleitet. Und diese Supervision, von denen ich vorhin sprach, das sind aber auch die einzelnen Arbeitsbereiche und Teams, die sowas für sich etablieren, also eigentlich auf allen Ebenen. Und bei uns, also zum Beispiel bei uns auch die Partnerschaften, die scheuen auch nicht, wenn die Leute sich hier als Paar streiten, dann holen die auch jemanden schnell mal dazu und lassen sich unterstützen und helfen. Also es ist hier schon sehr etabliert.
Ja, super, Mensch. Also wir haben vieles jetzt über euch, über die Gemeinschaft auch einfach gehört, eben auch so, dass tolle Einblicke gegeben, liebe Simone. Das war jetzt total spannend und wir sind schon wieder praktisch am Ende. Also freuen uns dann doch hoffentlich bald mal wirklich das auch irgendwie selbst sehen zu können. Und bei mir wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil ich so weit weg wohne leider. Aber vielleicht noch am Ende die Frage, die hat mich tatsächlich noch ein bisschen interessiert. Gibt es denn auch Menschen, die Urlaub machen bei euch? Also du hast gesagt, es gibt so Workshops, es gibt auch vielleicht mal so ein Wochenende. Gibt es auch UrlauberInnen, die bei euch sozusagen Urlaub machen können? Gibt es ein Modell?
Ja, wir haben auch einerseits tatsächlich Seminare, die schon so auf Entspannung angelegt sind, weil wir sehen, dass wir einfach durch unsere wunderschöne Natur hier totales Potenzial haben für sowas wie Stressprävention und Retreats. Wir haben aber auch unstrukturierte Urlaubsangebote, wo du einfach nur hier sein kannst und Ferien machen kannst, bis hin zu großen Festivals und Fortbildungen. Bildungsurlaube zum Beispiel nehmen Leute auch gerne bei uns in Anspruch. Also die Möglichkeit, dass man eben 5 Tage zusätzlich Urlaub vom Arbeitgeber bekommt für eine Art Fortbildung. Ja, also wir sind offen für Menschen, wir freuen uns, weil das Erleben, glaube ich, von einem nachhaltigen Lebensstil, wo du mal ein paar Tage eintauchen kannst, ja, wie toll frisches, lecker, vegan, vegetarisches Essen schmeckt, wie die Komposttoiletten, haben wir gar nicht drüber gesprochen, wir haben ein Wahnsinnssystem hier aufgebaut mit Trockentrenntoiletten, die sind geruchsfrei und nehmen alle Vorurteile, die Leute irgendwann mal hatten, ja. Und eben die Entschleunigung durch unser handyfreies Dorf. Also wir haben hier Digital Detox. Wie es ist, wenn eine Siedlung keine Autos hat, mein Gott, das ist eine ganz einfache Sache, die wir in allen Siedlungen angehen sollten. Also die Autos da auszusperren, Platz für Menschen zu machen. Das ist einfach cool und deswegen laden wir herzlich ein. Kommt vorbei, schaut auf unsere Website siebenlinden.org.
Tolles Schlusswort, also wirklich sehr gut. Also es macht wirklich Lust auf mehr. Ich habe gleich bei dem Essen natürlich wieder Hunger bekommen, wie so oft, wenn wir über Essen sprechen. Hatten wir schon öfter in den Podcast-Folgen. Und danke an dich, liebe Simone. Hat großen Spaß gemacht im Ausso. Und wir hoffen, dass wir so ein paar ZuhörerInnen anstecken konnten, die es vielleicht auch nicht kannten. Und die jetzt sagen, Mensch, da fahren wir doch mal vorbei oder nehmen mal Kontakt auf mit euch. Super, vielen Dank an dich und dir noch eine gute Zeit. Mach's gut.
Danke euch. Tschüss.
Ciao.